Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast-Favorit, die Oper der Woche mit Klaus Kaltschmidt. Ich bin Sabine Weber. Ja, und es wird ein besonderes Podcast, denn die Neuproduktion von Aribert Reimanns Oper Lear habe ich live anwesend im Parkett der Münchner Staatsoper erlebt. Ich durfte die zweite Aufführung dieser Münchner Neuproduktion unter der Regie von Christoph Marthaler und unter der musikalischen Leitung von Jukka-Pekka Saraste leiblich besuchen. Also mein erster leibhaftiger Opernbesuch nach dem letzten Lockdown 2021. Und jetzt sitze ich hier immer noch in München und unserem Favorit-Opern-Experten Klaus face-to-face gegenüber. Auch ein neues Erlebnis für uns. Hallo Klaus.
Ja, wunderbar. Sabine, es ist sehr schön, es freut mich total.
Du hast gestern mit mir zusammen live im Publikum der Münchner Staatsoper gesessen. Für dich müsste es sogar ein Revival-Erlebnis gewesen sein, denn du hast vor über 40 Jahren hier schon einmal für Lear in der Münchner Staatsoper gesessen, nämlich für die Uraufführungsinszenierung. Reimanns Lear ist hier in München uraufgeführt worden mit Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelrolle und Julia Varadi als seine Tochter Cordelia. Hast du gestern, als wir in der Oper saßen, daran denken müssen? Was ist dir spontan durch den Kopf gegangen?
Ja, absolut. Ich habe zwar zwischenzeitlich, also zwischen 1980 und jetzt 2021, mehrere Inszenierungen von Lear gesehen in verschiedenen Städten innerhalb Europa. Es gab ja 30 oder wie viele Neuproduktionen. Aber natürlich am Ort der Uraufführung wieder da zu sitzen, es ist was ganz Besonderes. Und wie du auch schon gesagt hast, die erste große Oper wieder nach dem dritten Lockdown, dass man da in der Bayerischen Staatsoper mit 700 anderen Leuten sitzt, nur ein Drittel zwar, die möglich sind, aber es hat mich schon sehr bewegt und die Musik hat einfach eine unglaubliche Kraft. Und man hat natürlich bei der Inszenierung dann die Uraufführungsinszenierung vergessen, aber es ist einfach der Ort der Uraufführung und man denkt da natürlich dran.
Damals hat die Inszenierung ja eine Erfolgswelle sondergleichen ausgelöst. Du hast ja selbst gesagt, dass du schon einige Inszenierungen gesehen hast. Reimanns Lear ist immer wieder in Deutschland über die Bühne gegangen. Eine Rarität eigentlich für ein neues Opernwerk. Könnte das mit der Inszenierung damals von Jean-Pierre Ponel zu tun haben? Dieser Regisseur hat ja das überbordende Barockdekor geliebt. Er hat das Familiendrama der Royals in eine Art Sumpflandschaft mit Pflanzengeranke verlegt. Christoph Marthaler findet dagegen Natur auf einer Kunstbühne unsinnig, wie er oder seine Bühnenbildnerin Anna Fiebrock in einigen Interviews vorab erklärt haben. Sie lassen das Familiendrama in einer Art Naturkundemuseum stattfinden. Was hat dich mehr angesprochen?
Also ich muss sagen, damals war das natürlich ganz außergewöhnlich, weil Jean-Pierre Ponel mit Pitt Hallman als Bühnenbildner das Portal ganz hat aufmachen lassen und die ganze Bühnenmaschinerie, die Obermaschinerie und die Beleuchterbrücken alles gesehen hat und unten dann eben diese Märchenlandschaft. Das war ein ganz großer Kontrast und das hat auch die Theatermittel ja zum Thema gemacht. Und natürlich, wenn man das zum ersten Mal erlebt und mit einem Fischer-Dieskau, einer Julia Varadi, einer Helga Dernisch, als 17-Jähriger erlebt man natürlich so eine Inszenierung und so ein Werk nochmal ganz anders. Und Christoph Marthaler hat das natürlich jetzt ganz anders gemacht. Und es ist einfach ein Raum, ein Museum, ein Naturkundemuseum, wo alle zunächst ausgestellt sind, nicht nur die Insekten, die der Insektensammler Lear, das ist er hier in dieser Inszenierung, die er gleich zu Beginn aufsteckt, sondern alle Figuren stehen in Vitrinen, werden von einem Museumswächter rausgeholt und wieder reingestellt. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, das ist eine ganz andere Setzung, die aber doch schon gut funktioniert hat, weil diese Familienaufstellung, ich meine, es geht ja um diese ganzen Beziehungen, Töchter, Söhne, um diese ganze, ja, diese verrückte Welt und diese Brutalität.
Ja, vielleicht komme ich mal ganz kurz zur Handlung, damit es etwas plastischer wird. Die mythologische Königsgestalt Lear, die wir seit Shakespeares Zeiten kennen, will sein Reich zwischen den Töchtern aufteilen. Und vielleicht hören wir jetzt auch mal kurz hinein in die Musik, wie es in der aktuellen Inszenierung losgeht. Christian Gerhaer hören wir in der Titelrolle.
Wir haben euch hierher befohlen, um unser Reich vor euren Augen unter unseren Töchtern aufzuteilen. Ah, ah, dieses Verlangen nach Schlaf. Dieses letzte Staatsgeschäft ist noch zu tun. Die Natur hat mich alte werden lassen.
Christian Gerhaher als König Lear in der aktuellen Münchner Neuproduktion. Lear will die Macht an die nächste Generation abgeben, aber er stellt unmögliche Bedingungen. Er verlangt verbale Liebeserklärungen der Töchter, was letztendlich einen Machtkampf zwischen den drei Frauen auslöst, der sich selbst und am Ende weiteren beteiligten Männern, die in deren Intrigenspiel verwickelt werden, das Leben kostet. Eine Intrige und Widerlichkeit folgt auf die nächste. Wie hat Reimann die musikalische Dramaturgie angelegt? Welche Musik hat er dazu erfunden?
Reimann hat eine sehr dissonante, aber auch unglaublich spannungsreiche Musik gemacht. Er hat den drei Töchtern ganz unterschiedliche Melismen komponiert. Es beginnt, wie wir ja gehört haben, ganz still, ganz psalmodierend. Und dann gibt es manchmal unglaubliche Cluster und in den Zwischenspielen ungeheure Klangentfaltungen. Was jetzt natürlich ein Problem war für die Bayerische Staatsoper, weil sie nicht alle Musiker mit den entsprechenden Abstandsregeln in den Orchestergraben packen konnte. Deshalb gibt es Chor, also den Männerchor, das Gefolge Lears und die Blechbläser und das Schlagzeug zugespielt aus dem Orchesterprobensaal. Das funktioniert manchmal sehr, sehr gut. Es mischt sich sehr gut und dann gibt es wieder Momente, wo man tatsächlich, wenn man in der 10. Reihe Mitte sitzt, wo man die Lautsprecher dann auch ganz direkt erlebt, dass es sich dann doch ein bisschen nicht so gut mischt und man kann eigentlich die Leistung des Dirigenten da gar nicht so beurteilen. Trotzdem gab es ganz großartige Momente und die Streicher und die Holzbläser waren ja im Graben. Und es hatte eine unglaubliche Intensität, wieder gerade in der Heideszene, in der dann großes Gewitter kommt und Lear in der Heide nass wird, friert und Lear sich gegen die Elemente stellt. Und das ist von Reimann unglaublich intensiv komponiert worden. Und da fängt man wirklich an, dass einem das Herz eigentlich fast aussetzt.
Ja, also keine leichte Aufgabe für Jukka-Pekka Saraste, der die musikalische Leitung im Graben hatte. Und eine Musik, die, wie du es schön ausdrückst, dich emotional mitnimmt. Es heißt ja, Reimann weiß, wie für Sänger zu schreiben sei. Schließlich ist er der Sohn einer Sängerin und hat schon früh deren Gesangsschüler begleitet. Wie haben die Protagonisten sich mit ihren Rollen zurechtgefunden? Mit dabei außer Gerhaher in den Rollen der Töchter Angela Denoke aus Rines Tondüte und Hanna Elisabeth Müller als Jüngste.
Ja, also die beiden Sängerinnen, die du als erste genannt hast, als Goneril und Regan, die haben natürlich ihre Fiesheit ganz wunderbar in ihre gleißenden Sopranstimmen gelegt, währenddem ja Hanna Elisabeth Müller als Cordelia, die hier auch im Outfit von Lady Di gezeigt wird, wirklich die Lichtgestalt ist. Und sie ist ja auch eine durchaus lyrische Sopranistin gewesen. Jetzt wird die Stimme immer voller, hat aber trotzdem noch sehr, sehr gut gepasst zu Cordelia. Und diese drei Frauen waren also ganz ausgezeichnet. Aber auch die Männer. Also Christian Gerhaher ist natürlich ein ganz anderer Typ als Fischer Dieskau, obwohl er ja immer als sein Nachfolger angesehen wird, aber er hat einen viel bärbeißigeren Lear gemacht, einen viel weniger königlichen. Es war ein ganz moderner Mann, der eben ganz eingesponnen ist in sein System des Käfersammelns und Käferaufspießens und überhaupt nicht realisiert, was er da eigentlich anzettelt, wenn er da die Liebe seiner Töchter einfordert, um das Erbe vermeintlich gerecht zu verteilen. Aber außer Gerhaher gab es auch Georg Niegel, eine Art Gegenspieler oder eine Parallelfigur zu Lear, sozusagen seine bessere Hälfte eigentlich, der dann geblendet wird, der aber geläutert wird auch durch diese Blendung. Der war sehr, sehr gut. Und wer eben auch noch ganz hervorragend war Herzog von Albany, Ivan Ludlow. Matthias Klink hat den Edmund gesungen, also den Bastard, und der hat es wirklich auch, hat diese Qual, die in ihm entstanden ist, dadurch, dass er immer als Bastard genannt wird und dann intrigiert, auch gegen seinen Bruder, gegen seinen Vater, eben gegen Gloster, das hat er unglaublich gut gemacht. Also es gab eigentlich überhaupt keinen Ausfall. Und natürlich der Narr, eine Sprechrolle eigentlich für einen Schauspieler, war bei Christoph Marthaler Graham Valentine, und er hat es unglaublich klasse gemacht, fast zu dominierend. Er hat dann zwischendurch auch im originalen Shakespeare-Englisch seine Texte gesprochen, die zum Streichquartett, zum solistischen Streichquartett von Reimann komponiert sind, was ein ganz toller Effekt auch ist. Und er hat zwischendurch dann auch mal auf Französisch diese Texte dargeboten. Das war natürlich so eine Art Verfremdungseffekt, der in vielen Inszenierungen von Christoph Marthaler wichtig ist. Und das ist auch hier natürlich was ganz Besonderes gewesen.
Also eine rundum gelungene Produktion, wie ich deinen Ausführungen entnehme, und das müssen wir vielleicht noch nachtragen. Die Vorstellung am 30. Mai überträgt BR Classic live ab 18 Uhr. Gleichzeitig könnten Sie auf Staatsoper TV die Oper im Fernsehen miterleben. Ab dem 1. Juni gibt es für 30 Tage ein kostenloses Video on Demand. Das Ganze also ein Rundumprogramm der Münchner Staatsoper. Ist ja auch wirklich bewundernswert, dass die Münchner Oper so schnell ins Live eingestiegen ist wieder. Die Kölner Oper beispielsweise bleibt ja noch bis zur nächsten Saison beim Streaming. Ganz herzlichen Dank, Klaus Kaltschmidt.